Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Die Inklusion von Kindern mit Behinderung ist ein Thema, das jetzt gerade in der Corona-Zeit vielerorts hinten runterfällt. Verbände haben kritisiert, dass Kinder mit Behinderungen bei den Schulöffnungen vom Unterricht ausgeschlossen wurden und dass es auch während des Lockdowns an Lernhilfen für sie gefehlt hat. Die UNESCO hat heute ihren Weltbildungsbericht veröffentlicht. Auch da ging es schwerpunktmäßig um Inklusion, beziehungsweise eher um fehlende Inklusion. Der Begriff wurde dabei allerdings weiter gefasst und der Bericht zeigt, dass weltweit hunderte Millionen Kinder von Bildung ausgeschlossen werden. Aufgrund von Behinderung zum Beispiel, aber auch wegen ihres Geschlechts oder ihrer Herkunft. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Ute Erzi-Grawe. Sie ist Vorsitzende des Expertenkreises Inklusive Bildung bei der deutschen UNESCO-Kommission. Hallo.
Hallo, guten Tag.
In dem Bericht heißt es ja, dass mehr als eine Viertelmilliarde Kinder weltweit nicht zur Schule gehen, also keinen Zugang zu Bildung haben. Was sind da die Gründe oder ist da jetzt in erster Linie die Corona-Krise schuld?
Die Corona-Krise war ja noch gar nicht da, als die Daten erhoben wurden. Also das Erschreckende ist ja nicht nur die reine Zahl, sondern die Tatsache, dass sich das in den letzten Jahren kaum verändert hat. Also eine Viertelmilliarde, das sind fast 20% aller Kinder, die überhaupt schulpflichtig sind auf der Welt, haben keinen Anteil an Bildung, gehen nicht zur Schule. Und das hat natürlich in erster Linie mit Armut zu tun, aber auch mit Kriegen, mit Konflikten, mit Religion. Und das Erschreckende ist besonders, dass Mädchen mehr betroffen sind, obwohl man doch weiß, dass die Bildung von Frauen erheblich zur Armutsverminderung und Bekämpfung beitragen kann. Also das ist ein ganz erschreckendes Ergebnis und es ist auch wirklich ein Weckruf für die ganze Weltgemeinschaft.
Ja, Ihr Bericht ist unter dem Schwerpunkt Inklusion und Sie fassen Inklusion weiter als Kinder mit Behinderung. Also es geht um Kinder, die marginalisiert werden aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund von Geschlecht, Herkunft. Was haben Sie da im weltweiten Was haben Sie da im weltweiten Vergleich beobachtet? Werden diese Kinder aktiv ausgeschlossen oder fehlt es vor allem an Konzepten, wie man sie erreicht und in den Unterricht integriert?
Sowohl als auch. Also es werden Kinder aktiv ausgeschlossen. Am Beispiel sind Roma-Kinder. Da geht es um Religion und um ethnische Zugehörigkeit. Also das ist ein rassistisches Motiv. Und es gibt natürlich auch relativ viele Länder, die also die getrennten Unterricht von Kindern mit und ohne Einschränkungen geradezu vorschreiben in ihren Verordnungen und Gesetzen. Also es gibt beides, also die aktive Exklusion und auch die Benachteiligung aufgrund von Religion, ethnischer Zugehörigkeit und so weiter.
Sie haben gerade schon gesagt, also manche Länder schreiben getrennten Unterricht vor. In Deutschland und auch das von der UN angestrebte Ziel bei Inklusion ist ja eigentlich, dass man, wenn man jetzt auf Kinder mit Behinderung guckt, dass man die gemeinsam mit Kindern ohne Behinderungen unterrichtet. Wie sieht das international aus? Ist das ein Verständnis, was so eigentlich sich durchgesetzt hat oder?
Also wir haben ja seit 10 Jahren die Behindertenrechtskonvention in Kraft und die gilt ja weltweit. Also nicht alle Länder haben sie zwar mitgezeichnet, aber wenn man diese letzten 10 Jahre betrachtet, dann hat sich, also ich lasse jetzt Deutschland nochmal außen vor, hat sich eigentlich noch zu wenig getan. Und auch die Verpflichtung, sozusagen Kinder gemeinsam zu unterrichten, ist noch nicht überall in den Schulgesetzen angekommen. Das ist schon ein sehr, sehr langsamer Prozess. Und wenn man jetzt auf die Agenda 2030, die ja für diesen Zeitpunkt die inklusive Beschulung aller Kinder fordert, und wir gehen weiter in einem solchen Schneckentempo voran, dann ist das für die Inklusion insgesamt ein ganz schlechtes Zeichen.
Und woran liegt das? Ist das vor allem der fehlende politische Wille oder fehlt es da an vor allem finanziellen Ressourcen auch?
Wenn wir jetzt über Deutschland sprechen, also muss man sagen, in Deutschland ist die Behindertenrechtskonvention natürlich angekommen. Alle Schulgesetze sind angepasst worden. Inklusion ist nicht mehr ein grundsätzlicher politischer Zankapfel, wie das mal war. Und es ist auch so, dass in der Öffentlichkeit, ich glaube, der Begriff der inklusiven Bildung den Menschen etwas sagt. Also was das bedeutet und was es in der Praxis in der Schule heißt. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Forderung nach einem gemeinsamen Unterricht für alle umgesetzt ist. Also trotz Verankerung in Schulgesetzen und Verordnungen ist es ja noch so, dass alle Kinder, die einen festgestellten Förderbedarf haben, zwar über 40% inzwischen in eine allgemeine Schule gehen, aber der Sonderschulbesuch oder Förderschulbesuch heißt es ja heute, der liegt nach wie vor um 5% und hat sich kaum verändert. Und es gibt einige Bundesländer, in denen das sogar hochgegangen ist. Also wir haben es schon mit einer Phase, ich würde sagen, des Stagnierens und zum Teil auch des Rückschritts zu tun.
Und das bezog sich jetzt auf Deutschland. Wie ist es, wenn man international sozusagen auf die langfristigen Entwicklungen der letzten Jahre guckt? Kann man da sagen, dass sich in Sachen Bewusstsein für Inklusion schon etwas tut oder sehen Sie auch da Rückschritte?
Es gibt ja ein interessantes Ergebnis im Weltbildungsgericht, das sagt, dass in Deutschland nur 15% aller befragten Eltern meinen, dass ihre Kinder in einem inklusiven System schlechter gefördert werden oder schlechter lernen oder ihre Kinder gehindert werden am Lernen. Das, finde ich, ist eine positive Zahl und daran kann man anknüpfen. Also niemand braucht politisch sozusagen sich auf solche Ängste womöglich stützen zu müssen und daran anzuknüpfen zu sagen, bloß vorsichtig mit Inklusion, so ist es gar nicht. Und gute Beispiele gibt es genug inzwischen in Deutschland, die man zeigen kann. Aber es ist immer noch dieses zentrale Gelten von Vorurteilen und auch von Missverständnissen, dass Kinder, die langsamer lernen oder eine geistige Behinderung haben, in einer Klasse mit anderen Kindern nicht vernünftig unterrichtet werden können. Das muss man nach wie vor bekämpfen, da muss man gute Beispiele zeigen und man sollte keine Garantien mehr abgeben dafür, dass Förderschulen auf Dauer erhalten bleiben. Und diese Doppelsysteme, die wir in Deutschland haben, die sind zu teuer und sie führen auf Dauer eben nicht zu einem inklusiven System.
Sagt Ute Erzi-Grawe von der Deutschen UNESCO-Kommission. Vielen Dank für das Gespräch.